Und wir wollen gleich unsere Bibeln aufschlagen, natürlich, in Titus Kapitel 2. Bei unserem Studium des zweiten Kapitels von Titus haben wir uns für die Perspektive der Charakter einer gesunden Gemeinde entschieden. Und in diesem Kapitel gibt der Apostel Paulus der Gemeinde Anweisungen, wie sie sich verhalten soll. Er richtet seine Anweisungen an ältere Männer, ältere Frauen, an jüngere Männer und an jüngere Frauen. Er wählt jede Kategorie in der Gemeinde aus und gibt ihnen direkte und sehr genaue Anweisungen. Und das ist sehr wichtig für das Leben einer Gemeinde. Nicht nur für ihr bzw. unser eigenes internes Wohlbefinden, sondern auch für unser Zeugnis. Er sagt in Titus Kapitel 2, Vers 5, seine Anweisungen würden gegeben, damit das Wort nicht verlästert werde. Und Vers 8, damit der Gegner beschämt werde, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Und in Vers 10 dann, damit wir der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Das sind evangelistische Angelegenheiten. Wir wollen, dass das Wort Gottes nicht verlästert wird. Wir wollen, dass die Gegner des Christentums zum Schweigen gebracht werden. Und wir wollen unserem Gott und Retter in jeder Hinsicht alle Ehre bereiten. Um das zu tun, müssen wir uns gottesfürchtigen verhalten. Und das bedeutet, ältere Männer sollen sich auf bestimmte Weise verhalten, ältere Frauen auf bestimmte Weise, jüngere Frauen auf bestimmte Weise und ebenfalls die jüngeren Männer auf bestimmte Weise. Und bei dieser Durcharbeitung dieses Kapitels sehen wir Dinge, die den Charakter einer gesunden Gemeinde kennzeichnen. Gesund im Innern und gesund in Bezug auf ihr Zeugnis. Und diese beiden sind miteinander verknüpft. Eine Gemeinde, die im Innern ungesund ist, wird auch ein ungesundes Zeugnis ablegen. Und deshalb ist es sehr wichtig für uns, dass wir diese praktischen Anweisungen betrachten. Heute Morgen kommen wir zu den Anweisungen für jüngeren Frauen. Ihre Männer braucht jetzt nicht weglaufen. Hört euch das bitte an. Sehr wichtig, auch für uns. Lasst uns die Verse 3, 4 und 5 lesen und betrachten. Da heißt es, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Eine der Aufgaben von älteren Frauen, die wir schon beim letzten Mal zur Kenntnis genommen haben, bestand darin, dass sie die jüngeren Frauen anleiten sollen. Und hier wird sehr genau angeführt, worin sie sie anleiten sollen. In den Dingen, die in Versen 4 und 5 aufgezeigt werden. Gott hat ganz klar seine eigenen Anordnungen für das Verhalten jüngerer Frauen festgelegt. Ebenso wie er das für jüngere Männer und auch für ältere Menschen getan hat. Nun, wenn es in unserer Kultur irgendetwas gibt, das mehr als alles andere angegriffen wird, dann ist es die Rolle von jungen Frauen. Wenn wir dieser Botschaft allein diesen Titel verleihen sollten oder einen Titel verleihen wollten, dann wäre der Titel der feministische Angriff auf die göttliche Bestimmung für Frauen sehr angebracht. Wir stecken da mittendrin. Egal, was ich über Vers 4 und 5 sagen würde, es wäre umstritten. Selbst das Vorlesen allein wäre schon für viele Anlass zum Streit. Eine der verheerendsten und lähmendsten und verabscheuungswürdigsten Bewegung unserer Zeit ist die Frauenbewegung. Sie verändert nicht nur die Welt, sondern traurigerweise auch die Gemeinde. Und infolgedessen wird das Wort Gottes verlästert. Die Gegner haben reichlich Zündstoff, ja, reichlich viel Stoff, Schlechtes über uns zu sagen. Und Gott, unser Retter, wird verlästert und beschämt. Der radikale Feminismus hat unsere Kultur einer Gehirnwäsche unterzogen. Tatsächlich. Und zwar ist diese Gehirnwäsche so stark, dass selbst die Gemeinde dieser zum Opfer gefallen ist. Gemeindeleiter, Theologen, Dozenten der Theologie, die eigentlich solide Kenntnisse der Schrift haben sollten, ebenso wie auch die Laien in der Gemeinde, haben schlichtweg diesen feministischen Lügen geglaubt. Sie haben sie gekauft. Und es gibt mittlerweile in Deutschland auch evangelikale Christen, die sich für die Gleichberechtigung einsetzen, eine Gleichberechtigung, die diese feministischen Ziele befürwortet. Ehe und Familie, die wichtigsten Bausteine der gesellschaftlichen und moralischen Ordnung, befinden sich, wie ihr alle wisst, in unserem Land im Chaos. Und die Zukunft sieht noch schlechter aus als die Gegenwart. Gedankenlose Christen, gedankenlose Gläubige, nicht nur in liberalen Gemeinden, sondern auch in evangelikalen Gemeinden, gedankenlose, nicht informierte und unaufgeklärte Christen fallen diesen Zielen ständig zum Opfer. Und das Traurige ist, dass die meisten von uns keinerlei Ahnung haben oder Vorstellung davon haben, wo das Ganze herkommt. Die meisten von uns denken, dass es einfach viele Frauen sind, die wirklich etwas Befreiung und Freiheit wollen, die genug haben, einfach nur Fußboden zu schrubben, Geschirr zu spülen, die gleiche Löhne und gleiche Arbeitsplätze wollen, die den häuslichen Pflichten entfliehen und sich selbst auf eindrucksvollere Weise ausdrücken wollen, mehr als sie es ihrer Meinung nach zu Hause tun können. Nun, das mag wohl eine zeitgenössische Komponente sein, hat aber nicht im geringsten mit dem Grund hierfür zu tun. Die echten feministischen Ziele sind furchterregend. Die echten feministischen Ziele sind satanisch. Und das müsst ihr verstehen. Und deshalb werde ich heute Morgen, wie ihr sicherlich merkt, nicht direkt zum Text gehen, sondern ich möchte euch helfen zu verstehen, wo die heutige Bewegung herkommt, damit ihr diesen Text im richtigen Licht betrachtet. Was die Öffentlichkeit sieht, sind Frauen, die frei sein wollen. Ja? Es gibt sogar ein Buch, das von einem christlichen Verlag veröffentlicht und von einer Christin geschrieben wurde. Es heißt, Frau sei frei. Ja? Und wir denken, dass die eine Bewegung ist, die sich für die Freiheit für Frauen einsetzt, Freiheit von Einschränkungen, die sie an ihren Ehemann und ihre Kinder und ihre häuslichen Pflichten binden. Wir sehen sie als einen Ruf nach Gleichberechtigung in einer Gesellschaft, die von dem Gedanken an Leben, Freiheit und das Streben nach Glück beherrscht wird, von dem Ruf nach Chancen, dem Privileg, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse ungehindert und uneingeschränkt zu nutzen. Und manchmal, ganz ehrlich gesagt, klingen die Worte, diese Rhetorik sehr, sehr gut, sehr vernünftig. Aber das echte Ziel, das sage ich euch, ist sehr unvernünftig. Es ist furchterregend. Wir wollen uns heute einen Teil dieser Philosophie ansehen, die sich hinter dieser Bewegung verbirgt. Gloria Steinem, Herausgeberin von Miss Magazine, sagte einmal, wir werden hoffentlich unsere Kinder dahin erziehen, dass sie an menschliches Potenzial glauben, nicht an Gott. Zitat Ende. Die radikal-feministische Anführerin Sheila Cronin, die übrigens oft zitiert wird, sagt folgendes, Zitat, da die Ehe für Frauen eine Sklaverei darstellt, ist deutlich, dass die Frauenbewegung sich darauf konzentrieren muss, diese Institution anzugreifen. Freiheit für Frauen kann nicht errungen werden, ohne die Ehe abzuschaffen. Zitat Ende. Und die Deklaration des Feminismus geht auf den November 1971, war ein kleiner Bengel damals. Ich erinnere mich nur, damals wurde immer von Paragraph 218 geredet und ich, keine Ahnung, was das bedeutete, aber mittlerweile weiß ich es. Nun, in dieser Deklaration steht folgendes Zitat. Das Ende der Institution Ehe ist eine wichtige Voraussetzung zur Frauenbefreiung. Deshalb finden wir es wichtig, die Frauen zu ermutigen, ihre Ehemänner zu verlassen und auch keine Lebensgemeinschaft mit einem Mann einzugehen. Die gesamte Geschichte muss im Hinblick auf die Unterdrückung der Frau neu geschrieben werden. Wir müssen zu den klassisch weiblichen Religionen wie Hexerei zurückkehren. Zitat Ende. Habt ihr das gehört? Wir müssen zu den klassisch weiblichen Religionen wie Hexerei zurückkehren. Nun, Annie Laurie Gaylor schrieb vor 20 Jahren schon in einem Artikel Feministische Errettung, heißt der Artikel, sagt dort, Zitat, lasst uns den mystischen Jesus vergessen und nach Ermutigung, Trost und Inspiration von echten Frauen suchen. 2000 Jahre patriarchalische Herrschaft im Schatten des Kreuzes sollten genügen, damit Frauen sich der feministischen Errettung der Welt zuwenden. Zitat Ende. Dr. Mary Jo Bain, Feministin und Privatdozentin für Pädagogik am Wellesley College und stellvertretende Leitung des Schulcenter für Research on Women, schreibt, Zitat, um Kinder gleichberechtigt zu erziehen, müssen wir sie aus Familien herausnehmen und sie in Kommunen erziehen. Zitat Ende. Und die in den USA bekannte Margaret Sanger, Gründerin von Planned Parenthood, schreibt in einem Artikel, Zitat, das Barmherzigste, was eine große Familie für eines ihrer kleinen Kinder tun kann, ist, es zu töten. Zitat Ende. Nun, wir dürfen diese Ziele nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir müssen weitgehend darüber nachdenken. Die Tatsache, dass ihr in einem Herzen ein gewisses Verlangen nach Freiheit empfindet, weil ihr zu Opfern der aktuellen Ansichten geworden seid, bedeutet nicht, dass ihr diese Ansichten wirklich versteht. Es ist den meisten nicht bekannt, dass sich hinter der gesamten Frauenbewegung eine sehr satanisch-religiöse Philosophie verbirgt und diese tief in den Menschen verwurzelt ist. Und diese beeinflusst unsere Kultur. Sie merzt unsere Kultur aus. Sie wird unserer Jugend auf jede erdenkliche Weise vermittelt und selbst Christen verfallen dem Bann der Feministen. Sheila Cronin schrieb vor gut 20 Jahren in der National Organization for Women Times folgendes, Zitat, es ist einfach so, dass jede Frau bereit sein muss, als Lesbe verstanden zu werden, um vollkommen weiblich zu sein. Zitat Ende. Nun, vielleicht halten einige das für ein Phänomen des 20. oder 21. Jahrhunderts, oder irgendeine Sache, die uns unsere Demokratie oder der Egalitarismus eingebracht hat. Aber das ist es nicht. Verstehen wir das nicht verkehrt? Es ist eine sehr, sehr alte Sache. In unserer Zeit, in unserem Jahrhundert, ist es ein Ausdruck der gegen die Männer gerichteten homosexuellen Frauen, die diese Bewegung ins Leben gerufen haben. Aber es ist absolut satanisch. Es ist schlichtweg satanisch. Und ich möchte euch zu einigen Ursprüngen des Feminismus führen, damit ihr verstehen könnt, was eigentlich dahinter steht. Der Feminismus mit all seinen verschiedenen Merkmalen und seiner einzigartigen Gemeinschaft mit der Homosexualität ist eine sehr alte Ehelehre, die dazu dienen soll, Gottes Ordnung zu zerstören. Es begann in Wirklichkeit im Garten Eden. Das überrascht euch vielleicht, aber Eva war im gewissen Maße die erste Feministin, die sich von der Autorität Adams losgelöst hat. Und damit hat Satan sein allererstes Ziel gleich erreicht. Die erste Handlung im Programm Satans, der dahinter steht, war erfolgreich. Aber lasst uns einfach nur zur Zeit des Neuen Testaments zurückkehren. Wir werden nicht ganz bis ins Altertum zurückgehen, denn wir können genug lernen, indem wir einfach nur die Zeiten des Neuen Testaments uns ansehen. Wenn wir die Zeit des Neuen Testaments zurückkehren, oder vor das Neue Testament, während des gesamten Neuen Testaments und danach, finden wir eine Religion, die im Allgemeinen als Gnostizismus bekannt ist. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen. Und das leitet sich von dem griechischen Wort Gnosis ab, Wissen. Der Gnostizismus war die mystische Religion der überlegenen Erkenntnis. Man konnte mystische, intuitive, geistliche Erkenntnisse haben, die höher waren als die Bibel, und genau darum ging es. Es war eine gegen Gott, gegen Christus und gegen die Bibel gerichtete Religion von Satan entwickelt, um Menschen von der Schrift wegzulocken. Was wir heute im feministischen Programm sehen, ist eine Neuverpackung, gewissermaßen eine Reinkarnation, eine gewisse Wiedergeburt des historischen Gnostizismus. Nichts anderes. Und die Parallelen sind verblüffend. Der Schreiber Peter Jones schreibt in seinem sehr interessanten Buch folgendes, Zitat, Gnostizismus ist ein sehr breit gefasster Begriff, um eine falsche Lehre gegen Gott gerichtete Religion zu beschreiben, die vor der Geburt von Christus als Verschmelzung des Mystizismus, der östlichen Religion und des Rationalismus des griechischen Westens entstand. Zitat Ende. Nun, das ist eine ganz grobe Definition. Er sagt, der Gnostizismus nahm den griechischen Rationalismus, das sind die Betrachtung und der Verstand des Menschen, und den östlichen Mystizismus, also alle intuitiven, esoterischen und wirklichkeitsfremden, imaginären Erfahrungen, die Mystiker angeblich haben, und dann vereint er sie beide und bezeichnet sie als höhere Erkenntnis. Ja? Etwas, wo nicht jeder eingeweiht ist, sondern es gibt eine erhabene Erkenntnis, eine überlegene Erkenntnis. Die Bibel dagegen ist profan, ist irdisch und gewöhnlich und einfach falsch. Und es ist demnach sehr schwer, weil es eben imaginär ist und weil man sich viele Sachen vorstellt, es ist sehr schwer, spezifische Details und Einzelheiten der gnostischen Religion festzulegen, weil es sich um eine sehr bunte Mischung verschiedener mystischer Dinge handelt. Jede mystische Religion ist irgendwie konzeptlos, ja, konzeptionslos vielmehr und formlos, weil sie dazu tendiert, in den Köpfen und in der Vorstellung ihrer Einhaltung hin und her schwankt. Ja, sie schwankt immer hin und her. Heute nennt die gnostische Religion sich New Age Philosophie, aber es ist tatsächlich Gnostizismus. Es ist dieselbe Sache. Es ist eine neue Art mystischer, höherer Erkenntnisebene, die angeblich die Schwäche und den profanen Charakter des biblischen Christentums aufzeigt. Wir wollen den Gnostizismus uns mal ein bisschen näher ansehen und ein gewisses Verständnis dafür entwickeln. Das ist sehr wichtig, denn damit hatten auch die biblischen Schreiber zu tun. Die beste Art, ihn zu definieren, ist durch das, was er angriff, anstatt das, was er ist. Ja? Denn wie ich euch gesagt habe, er ist konzeptionslos und er liegt also sehr der Vorstellungskraft und Intuition seiner Anhänger. Und er kann sich in alles Mögliche entwickeln. Aber die eine Sache, die ihr im Gnostizismus seht, ist, dass er kontinuierlich alles, was die Schrift bestätigt, scharf kritisiert. Alles. Grundsätzlich. Ihr könnt den Gnostizismus also durch das erkennen, was er angreift. Und das Kernstück des historischen Gnostizismus war ein zentraler Mythos, der die ganze Lehre steuerte. Und hier ist dieser Mythos. Hört genau zu. Der Mythos besagte, dass die Existenz des physischen Universums nie geplant war. Es war nie der Plan. Und dass diese Existenz des physischen Universums einfach ein Unfall war. Es ist Teil jenes alten griechischen Dualismus, dass Materie böse und der Geist gut ist. Und man stellte sich vor, dass wir viele freie Geister sein sollten, ja, die irgendwo rumschwirrten als freie Geister mit vollkommener Selbsterkenntnis, wären wir dann göttlich, ja? Und wir sollten eigentlich nur in der mystischen, in der freien Welt des geistlichen Lebens herumschweben, unbelastet und ungehemmt, ja, sollten wir einfach nur so rumschweben, nicht durch physische Dimensionen eingeschränkt. Aber das physische Universum entstand. Und sie sagten, es sei wegen eines törichten Untergottes entstanden, den sie den Demiurgen bezeichneten, einen Untergott. Der törichte Untergott der Bibel. Ja, jetzt haben wir das, was sie von unserem Gott halten. Der törichte Untergott der Bibel tat etwas Dummes und erschuf das Universum. Wenn ihr historische gnostische Literatur lest, werdet ihr sehen, dass sie Gott, den Schöpfer, angreifen, sie verspotten ihn, sie verachten ihn mit einer Verachtung, die sogar Elemente des Hasses enthält. Sie hassen Gott, den Schöpfer, der die Materie schuf. Sie hassen Gott, den Schöpfer, weil die Materie ihrer Meinung nach böse war und zum Gefängnis des freischwebenden Geistes wird. Laut eines kürzlich, also vor wenigen Jahren, entdeckten gnostischen Textes, wird Gott der Schöpfer als blind als unwissend, arrogant und die Quelle von Neid dargestellt. Sie nennen ihn den Vater des Todes. Das ist der Gott der Bibel. Gott der Schöpfer. Die Schöpfung, sagen sie, sei diesen unter Gott zuzuschreiben, den sie als stümperhaften, geschaffenes Wesen bezeichnen. Dieser Untergott, dieser stümperhafte, egoistische, dumme Gott, dieser Hochstapler, der vorgibt, der wahre Gott zu sein, schuf aus einem Akt des Stolzes heraus, weil er das für seine eigene Ehre wollte. Ja, ihr seht, dass immer ein bisschen Wahrheit da dran ist. Das hat Gott tatsächlich so gemacht. Er hat es geschaffen zu seiner Ehre. Aber hier wird er als stümperhaft bezeichnet. Wenn ihr also in die Bibel blickt, seht ihr nicht den wahren Gott, der für ein positives Ziel geschaffen hat, sondern diesen Untergott, der aus seinen eigenen selbstsüchtigen Gründen etwas aus seiner Dummheit geschaffen hat, das einen zerstörerischen Einfluss auf die Welt gehabt hat. Hier beginnen wir also mit der Tatsache, dass der Gott der Bibel dumm, blind, verdorben und egoistisch und dass seine Schöpfung ein großer Fehler ist. Die Gnostiker glauben, dass dieser falsche Gott irgendwie, und sie müssen das glauben, oder ihre ganze Sache würde auseinanderfallen, dass dieser falsche Gott bei der Schöpfung des Universums irgendwie zufällig die Menschheit mit einem Funken göttlichen Lebens erfüllt hat. Nun, sie müssen das sagen, oder sie hätten keine Möglichkeit, den Funken göttlichen Lebens zu schüren, von dem sie wollen, dass er in ihnen steckt. Damit der Mensch göttlich ist, gibt es einen kleinen Teil von Göttlichkeit in ihm, sagen sie, den er schüren muss, bis dieser ihn verzehrt und er vollkommen göttlich wird. Ja, das ist ihre Vorstellung. Und wir hören oftmals solche Gedanken, wenn wir mit Leuten im Treffpunkt lesen. Ihr wisst schon, auf wen ich anspiele. Aber hier ist dieser Mann mit einem göttlichen Funken oder diese Frau mit einem göttlichen Funken gefangen in böser Materie. Und er oder sie muss jetzt einen Ausweg finden. Und die Gnostiker lehrten, dass es so etwas wie Sünde nicht gibt, weil es in den menschlichen Bereichen kein richtig oder falsch gibt. Deshalb ist auch kein Erretter erforderlich. Ein Tod am Kreuz ist nicht erforderlich und auch Sühne ist nicht erforderlich. Was sie tun mussten, um errettet zu werden, hört mir gut zu, den Gott des Alten Testaments abzulügen, diesen bösen Gott, den Gott des Neuen Testaments mit all seinen Gesetzen und mit seinen Drohungen, mit all seinen sogenannten Strafen. Das ganze Alte und Neue Testament sollten sie ablegen und sich der Last dieses Untergottes zu befreien. Diesem, wie sie sagen, stümperhaften Gott, diesem stümperhaften Schöpfer, der etwas tut, das er nie hätte tun sollen und dadurch ein Gefängnis für uns als Menschen schuf. Ihr könnt also sehen, dass der erste Grundsatz ihres Systems Gotteslästerung war. Absolute Gotteslästerung. Sie bezeichneten Gott als böse und stümperhaft und unwissend. Und sie hatten auch einige Dinge in ihrem System, die Christus angriffen. Ich werde diese in einem Moment erwähnen, aber natürlich mussten sie auch Christus angreifen. Da kommt man nicht drum rum. Denn das ist es, was Satan will. Und so ist auch sein System ausgerichtet, Christus zu zerstören. Aber bevor ich mich dem zuwende, einschließlich dem System, möchte ich, dass ihr folgende Lügen anhört, die Frauen auf ein Podest heben. Der historische Gnostizismus konzentrierte sich auf Frauen. Er sagte zum Beispiel Folgendes: Eva war eine vom Geist erfüllte Frau, die Adam rettete. Und ihr würdet sagen, das steht aber nicht in der Bibel. Natürlich steht das nicht in der Bibel, denn die Bibel ist die Wahrheit. Aber das lehren sie. Sie sagten, die endgültige Errettung der ganzen Welt von der Gefangenschaft der Materie wird durch die Kraft von Frauen kommen. Und der Schlüssel ist Folgendes: durch weibliche Selbstverwirklichung, Selbsterfüllung und Selbsterkenntnis, in der eine Frau so sehr im Einklang mit sich selbst ist und sich so gut kennt, wird sie vollkommen göttlich. Und dabei rettet sie den Rest dieser lahmen Männer. Ja? Ebenso wie Eva den armen Adam auch gerettet hat. Nun, in einer Verdrehung der Schöpfungsgeschichte berichtet ein gnostischer Text sogar, dass die Dame Weisheit die himmlische Eva war. Es gab eine mystische himmlische Frau namens himmlische Eva, die mit der Dame Weisheit identisch und die Quelle aller Weisheit ist. Sie führte die Schlange in den Garten ein und sie unterwies sowohl Adam und auch Eva im wahren Weg der Errettung. Die Schlange wird dabei nicht als Verführerin bezeichnet, sondern in der gnostischen Literatur ist sie die was? Die Lehrerin. Die Schlange verkörpert die ultimative Weisheit. Die Schlange war weiser als irgendjemand sonst. Und laut gnostischer Literatur ist die Erlöserin, weil sie die inkarnierte Frau ist, die die himmlische Eva wird und die Wahrheit über Selbstverwirklichung lehrt. Das wiederum ist die Selbsterfüllung, die euch göttlich macht und dazu führt, dass ihr nicht mehr durch Materie belastet werdet. Alles klar? Sie behaupten auch, dass die Schlange im Garten der wahre Christus sei. Wie kann das denn sein? Das ist Gnostizismus. Und glaub mir, das ist so stark vertreten. Die Schlange war der wahre Christus, die wahre Reflexion Gottes. Sie nehmen also die Erlösungsgeschichte und stellen sie auf den Kopf, so wie man ein Kreuz bei einer schwarzen Messe auf den Kopf stellt. Die Schlange im Garten Eden ist der wahre Christus. Der Christus im Alten Testament, die Reflexion Gottes, ist böse. Und er ist nicht der wahre Christus, weil der wahre Christus, der Geist des wahren Christus, in der Schlange steckt. Es ist die Dame Weisheit. Ich sage hier noch einmal, dass es schwer ist, all diese Sachen genau festzulegen. Es ist mystisches Zeug. Und ihr könnt es nicht so sehr durch die Klarheit dessen verstehen, was es ist, sondern eher dadurch, was es angreift. Und es greift Gott an. Es greift Christus an, es greift die Bibel an und die Schöpfung an. Und die Gnostiker sagen, obwohl die Menschheit in der Materie gefangen sei, könne sie durch einen Prozess der Selbstverwirklichung wieder ein Teil des universellen Ganzen werden. Sie sagen in Bezug auf 1. Mose, der Mangel an Selbstverwirklichung ist das wahre Problem des Menschen. Nur die Bibel dagegen sagt, das Problem des Menschen ist die Sünde. Und dass die Wurzel seiner Sünde seine Beschäftigung mit sich selbst sei. Sie stellen also das komplett auf den Kopf. Das Kernstück dieser gnostischen Religion ist demzufolge die Wesenseinheit des Ich mit Gott. Ja? Wir machen uns selbst zu Gott. Auch das, ich höre immer noch die Worte von jemandem, mit dem wir öfter sprechen. Ja, ich bin Gott. Ich bin die Autorität. Wir sind der einzige Gott, der existiert. Ihr bringt euch mit euch in Einklang. Ihr erhöht euch selbst, euer Selbstwertgefühl, euer Selbsterkenntnis, eure Selbstverwirklichung, eure Selbsterfüllung, was auch immer euer Ego will, ist der Weg zu Gott, um Gott zu werden. Gebt einfach voll und ganz euren eigenen Verlangen nach. Die menschliche Misere liegt also nicht darin begründet, dass wir uns moralisch an Gott vergehen, sondern dass wir uns den menschlichen Potenzial einfach nicht bewusst sind. Nun hört euch das an. Sie sagen, dass der Gehorsam, der Christus zum Kreuz führte, überhaupt keine Bedeutung habe. Und es gab tatsächlich einen Mann namens Jesus, sagen sie, der am Kreuz starb. Aber das ist auch alles, was die dummen Christen darüber wissen. Was sie nicht wissen, ist, dass laut der gnostischen Schriften der wahre Christus, der Geist des wahren Christus, in Wirklichkeit auf dem Ast eines Baumes saß und den Christus am Kreuz beobachtete und ihn auslachte. Hört mal, was man in der Apokalypse des Petrus, einem ihrer historischen Dokumente, lesen kann. Folgendes stammt aus dieser Apokalypse. Zitat. Der, den du oben neben dem Kreuz fröhlich und lachend siehst, ist der lebendige Jesus. Aber der, in dessen Hände und Füße Nägel geschlagen werden, ist sein leiblicher Teil, welcher der Ausgetauschte ist. Wir beschämen den, der entsprechend seinem Bild entstanden ist. Sei standhaft, denn du bist derjenige, dem diese Geheimnisse gegeben wurden, um aufgrund von einer Offenbarung zu erkennen, dass der, den sie gekreuzigt haben, der Erstgeborene ist und das Haus der Dämonen. Aber der, der neben ihm steht, ist der lebendige Erlöser. Zitat Ende. Also der irdische Christus ist ein Dämon. Der geistliche, mystische Christus, der im Baum lacht, der ist der wahre Christus. Und weiterhin sagten sie, Zitat, da der wahre Christus nie gestorben ist, gibt es keine Auferstehung. Die Erlösung ist demzufolge nicht eine gnädige, wunderbare Verwandlung eines Menschen durch das Opfer Christi, sondern Selbstverständnis und Selbstverwirklichung, die jeglichen nachgibt, was euer Ego will. Zitat Ende. Es gilt also, die Fesseln abzulegen, sich den Grenzen zu entziehen, dem Gefängnis zu entfliehen und frei zu sein. Und Peter Jones schreibt, dass die gnostischen Gläubigen errettet wurden, Zitat, wenn sie erkennen, wer sie sind, ein Teil des Göttlichen, der in sich das Reich trägt, zu allem fähig, ungehindert durch menschliche Tradition, schöpferische Strukturen und göttliche Gesetze. Daraus folgt, dass der Teil der Selbsterlösung die Ablehnung von biblisch-ethischen Normen und die Förderung der Verzerrung von biblischer Sexualität ist. Zitat Ende. Sie sagten sogar, wenn ein Mensch die vollkommene Selbsterkenntnis erlangt, wird er zu einem weiteren lebendigen Christus. Das wird immer schöner. Und da die Schlange diese Erkenntnisse besaß, ist die Schlange, die die Frau war, auch der lebendige, wahre Christus. Alles verdreht und alles pervertiert. Gnostizismus ist die Verlästerung von Gottes Wahrheit. Die Bibel sagt, Gott ist ein guter Gott. Er ist ein souveräner Gott. Und die Gnostiker, was machen sie? Sie leugneten das und verlästern seinen Namen. Die Bibel sagt, Christus ist der lebendige, fleischgewordene Gott. Die Gnostiker kritisieren das Schaf und verlästern seinen Namen. Die Bibel sagt, die Schlange war eine Verführung. Sie sagen, die Schlange ist die personifizierte Weisheit, die der Lehrmeister ist. Und die Bibel sagt, Jesus starb am Kreuz für eure Sünden. Der Gnostiker sagt, dass Jesus starb, war ein Witz. Natürlich ist die lügenhafte Irrlehre Satans da, um Gottes Wahrheit zu vereiteln. Und dieses gotteslästerliche Zeug ist das, gegen das der Apostel Paulus in seinen Episteln im Neuen Testament schrieb. Das ist der Hintergrund. Es ist die Lehre von Dämonen, von verführerischen Geistern. Das wurde nicht von einer Gloria Steinem oder Bella Abzug erfunden, sondern es wurde vor tausenden von Jahren in der Hölle entworfen. Und jetzt kommen wir zum zentralen Element. Und das ist die Frage nach dem Feminismus. Welche Rolle spielte der Feminismus im Gnostizismus? Nun, er spielte eine überaus wichtige Rolle. Denn wie ich euch bereits gesagt habe, war Eva die Erretterin von Adam und darüber hinaus war die geistliche oder himmlische Eva die Personifizierung der Weisheit in der Schlange, die zum Lehrmeister wurde und sich durch seine Unterweisung zum Ziel setzte, die Menschen zu retten. Aber wir wollen noch ein paar andere Dinge betrachten. Im gnostischen System herrscht Eva über Adam. Und die Rollen der Geschlechter sind völlig verändert. Und das ist verständlich, denn Satan will die von Gott geschaffene Ordnung völlig und vollkommen zerstören. Die frühen Gnostiker erhöhten in ihren Schriften die lesbische Liebe und verteidigten die Auffassung, dass der göttliche Offenbarer weiblich sei. Der göttliche Offenbarer sagt, und ich zitiere, ich bin androgyn. Androgyn ist das männliche und weibliche Merkmal in sich vereint. Ich bin sowohl Mutter als auch Vater, da ich mich selbst begatte. Ich begatte mich selbst und kopuliere mit jenen, die mich lieben. Und es ist einzig durch mich, dass das All feststeht. Ich bin die Gebärmutter, die dem All Form verleiht, indem ich das Licht zur Welt bringe, das im Glanz erstrahlt. Ich bin das kommende Äon. Ich bin die Erfüllung des Alls. Das heißt, die Herrlichkeit der Mutter. Zitat Ende. All dieses doppelzüngige Gerede ist das Gerede der Androgynie, des Gnostizismus. Und das bedeutet das Ausmerzen aller Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Es gibt gnostische Texte, in denen Gott, der Schöpfer, von einer höheren weiblichen Macht gezüchtigt wird, der himmlischen Eva namens Sophia, Dame Weisheit. Und Gott, der Schöpfer, sagten die Gnostiker, der Untergott Demiurg, der dummerweise alles schuf, hat schließlich doch gelernt, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Mit anderen Worten, er lernte die weibliche Sophia zu fürchten, sodass der Gott der Bibel jetzt Furcht vor der weiblichen Göttin Sophia empfindet. Die Verweiblichung dieses höheren Gottes, Weisheit, führte dann also direkt zur Ordinierung von Frauen. Und ergibt sich aus der Verweiblichung der Gottheit. Ein früher Gnostiker, einige von euch mögen ihn kennen, namens Marcion, er ist normalerweise sehr bekannt in der Kirchengeschichte, wurde im Jahre 150 nach Christus von der Gemeinde exkommuniziert. Er begründete dann seine eigene Gemeinde, in der er Frauen zu Bischöfen und Priesterinnen ernannte. Und im valentinischen Gnostizismus agierten Frauen als Lehrerinnen, als Evangelistinnen, Heilerinnen, Priesterinnen und vielleicht auch als Bischöfinnen. Diese Praxis in der Gemeinde, Frauen mit Rollen geistlicher Leiterschaft zu betrauen, reflektiert einfach heute auch dieselbe Art von religiöser Einstellung. Zusammengefasst lehnt also der Gnostizismus den Schöpfergott der Schrift als blind und neidisch und bösartig ab und schreckt selbst vor der abscheulichsten Gotteslästerung nicht zurück. Die Gnostiker nannten den Gott der Bibel sogar den wahren Teufel. Und für den wahren Gnostiker war der wahre Gott, wer immer diese Kraft war, unerkennbar, unpersönlich, unberührbar, irgendeine Art von unvereinter Summe, separater Teile, eine Art pantheistischer, also eine Kraft, die überall zu finden ist, eine Art pantheistischer Kraft. Aber sie sagten Folgendes, Zitat, das göttliche Wesen lässt sich aufgrund der Tatsache, dass es einfach eine unpersönliche, unberührbare, große Kraft ist, am besten durch Androgynie ausdrücken. Das bedeutet die Auslöschung der Unterschiede zwischen Mann und Frau. Zitat Ende. Das Ideal der Gnostiker bestand darin, geschlechtslos zu werden. Eine radikale Ablehnung der geschlechtlichen Differenzierung und eine völlige Verwirrung der geschlechtlichen Identität in der von Gott vorgesehenen Rolle. Das sind ihre Ziele. Und seht ihr, so hat Satan schon immer versucht, Gottes moralische Ordnung in der Welt zu zerstören. Und indem er die Familie angreift, richtet er natürlich den größten Schaden ein. Und das weiß er. Die teuflische Umkehrung aller Dinge ist Satans Methode, die von Gott geschaffene Ordnung zerstören, die Integrität der Schrift zerstören, den Charakter Gottes und Christi zu zerstören. Ich sage euch, Lieben, das ist es, was sich hinter der heutigen Frauenbewegung verbirgt. Das ist nicht irgendeine ausgefallene, skurrile Vorstellung, die im 20. Jahrhundert von einigen Frauen entwickelt wurde, eine Idee von Alice Schwarzer oder andere Frauen, die die Schürze ablegen und eine Aktentasche kaufen wollten. Nee, das ist es nicht. Nicht etwas, was von Frauen erfunden wurden, die sich gegen den Paragraph 218 erhoben und die dann in die heiligen Hallen der großen Unternehmen und die Waschräume der Führungskräfte vordringen wollten. Diese New Age-Denkweise, wie sie heutzutage heißt, ist nichts weiter als Gnostizismus. New Age ist eine neue Art und Weise, über den uralten Gnostizismus zu reden. Und der Kern dessen besagt, dass weibliche Macht der Schlüssel zur Errettung ist. Leute, der Göttinnenkult ist zurück. Die US-amerikanische Shirley MacLaine ist sicherlich nicht klug genug, um all dies zu erfinden. Aber auch nicht klug genug, um zu verhindern, dass sie eine Handlangerin von Satan wurde. Sie schrieb in einem Buch, Die Reise nach innen, folgende Widmung. Hört euch das mal an. Zitat. Ich widme dieses Buch Sachi, Mutter, Kathleen und Bella und all den anderen Frauen und Männern, die das geistlich-weibliche in sich selbst suchen. Zitat Ende. Männlich ist Materie, Materie ist männlich, Materie ist böse. Männlich ist böse. Weiblich ist Geist, Geist ist weiblich und das ist gut. Der radikale Feminismus heutzutage wird durch den Gedanken gefördert, dass Frauen befreit werden müssen und dass sie die Menschheit erlösen können. Das sind die Philosophen, die diese Bewegung vorantreiben, die Religionsvertreter. Der Schöpfergott aus dem 1. Mose, der törichte Untergott, muss weg. Er ist männlich, er ist tyrannisch, er verleugnet grundlegende menschliche Freiheiten, er verlangt völligen Gehorsam und er droht Strafen für böse Taten an. Das muss weg. Demzufolge geht die Erbsünde nicht auf den Menschen zurück, sondern auf Gott. Und wir müssen diesen sündhaften Gott loswerden. Feministische Befreiung befreit uns von Gott und von all seinen bösen männlichen Werten wie Ehe, Treue, Familie, Autorität und Moral. Die Schlange Eva will uns befreien. Und der Gott der Bibel ist nur ein eifersüchtiger Tyrann, der sich ihr in den Weg stellen will. Nun, wenn ihr jetzt also etwas über die Big S, Bibel in gerechter Sprache, in der Kirche hört und wie die vornehmlich weiblichen Übersetzerinnen das Wort Gottes in ihr so verändern, dass angeblich theologisch verantwortete Bezeichnungen für Gottes Namen eingesetzt werden, dann wisst ihr, dass das nicht irgendein menschlicher Trick ist, damit die Frauen ein besseres Selbstwertgefühl bekommen, sondern eine satanische Religion. Sie ist so satanisch wie eine schwarze Messe. Wie beim historischen Gnostizismus ist das Ziel der Befreiung bei der New Age-Bewegung heutzutage die völlige Umkehr aller von Gott bestimmten Werte. Deshalb ist es so undenkbar, dass Christen darauf reinfallen sollten. Ich fand Gott in mir selbst und habe sie inbrünstig geliebt, sagte eine feministische Vertretung. Ich sage es nochmal. Ich fand Gott in mir selbst und habe sie inbrünstig geliebt. Diese einfache Aussage fasst alles zusammen. Wo ist Gott? In mir. Was ist Gott? Weiblich. Und ich bin eins mit Gott. Und sie fand Gott in sich selbst, samt Befreiung von allen biblischen Einschränkungen. Der Pfad zur New Age-Bewegung beinhaltet die Zerstörung der biblischen Differenzierung zwischen Mann und Frau. Und das ist New Age-Feminismus. Nimm zum Beispiel einmal die New Age-Autorin Charlene Spratnak und ihr Buch Die Politik der weiblichen Geistlichkeit vom Verlag Doubleday, übrigens derselbe Verlag, der auch die Anchor-Bibelkommentare veröffentlicht, ist ein Buch, das der jüdisch-christlichen Religion ein Ende machen will durch die Frauenbewegung. Es fordert, dass wir der jüdisch-christlichen Religion ein Ende machen, die durch Göttin verehrendes Heidentum und Hexerei genährt wird und erfolgreich die Weltherrschaft von Männern stürzt. Der Feminismus will Rache, sie wollen Blut. Und ihr wahres ideologisches Ziel besteht darin, und dies deckt sich mit den Zielen Satans, die jegliche Erinnerung an die Schöpfungsordnung und biblische Moral auszumerzen. Sie komplett auszumerzen. Und das ist genau, worauf sie aus sind. Und man fragt sich, ob in zwei Generationen noch irgendjemand wissen wird, was biblische Moral ist. Und vielleicht wird man in der Lage sein, die historische Bibel zu lesen und zu sehen, wie sie aussah, aber sie werden es definitiv schwer haben, eine Moral zu finden. Und hier springen gedankenlose Christen auf den feministischen Zug auf, als ob er irgendeine harmlose Sache sei. Nun, wir haben das Recht zu arbeiten. Wir sollten nicht an das Haus gefesselt sein. Und ich habe das Recht, mich uneingeschränkt auszudrücken. Einfältige Frauen fallen diesen Gedanken zum Opfer, ebenso einfältige Männer. George Gilder, ein prominenter Schriftsteller, behauptet, nicht Christ zu sein, aber er versteht dennoch sehr genau, worum es dabei geht. Er war selbst einst bis 1973 ein feministischer Denker. Und dann hat er erkannt, worin die Ziele des Feministen bestehen. Und er hat darüber geschrieben, er sagt folgendes, Zitat, die revolutionären Mitglieder der Frauenbewegung sagen, dass unsere sexuellen Beziehungen grundlegend für all unsere anderen Institutionen und Aktivitäten sind. Wenn man die Beziehung zwischen den Geschlechtern tiefgreifend verändern könnte, verfechten sie, könnte man die Gesellschaft radikal und unerkenntlich verändern. Vollkommen richtig. Ziel Satans besteht darin, die menschliche Gesellschaft zu zerstören. Die Familie einfach in Stücke zu zerreißen und die Ehe zu zerstören, damit Gott keine Möglichkeit hat, Gerechtigkeit von einer Generation an die nächste weiterzugeben, was immer die Aufgabe der Familie war. Es gibt keine moralische Ordnung, die in der Gesellschaft gewahrt wird. Es gibt keine ethischen Werte mehr. Und das erreicht man durch und über die Sexualität. Man zerstört einfach alle Standardnormen der Sexualität, sodass niemand weiß, in welcher Beziehung jemand zu jemand anderem stehen soll. Aber jeder hat die Freiheit zu tun, was er will. Und so wird er göttlich. Oh, tolles Nebenprodukt. Gilder bestätigt zu Recht, dass Sexualität nicht einfach eine Frage von Spielen ist, die Menschen spielen, sondern eine der wenigen lebenswichtigen Fragen für die Gesellschaft. Er warnt, dass wenn die Ziele des Feminismus selbst in ihrer gemäßigten Form durchgesetzt werden, Zitat, unsere Gesellschaft zu Jahren der Demoralisierung und Anarchie verurteilt ist, die möglicherweise in einem Polizeistaat enden werden. Zitat Ende. Nun, unsere Gesellschaft tut genau das, wovon in Römer 1 geschrieben wird. Gott überlässt sie sich selbst. Wem oder was hat Gott sie laut dem Text hingegeben? Was taten sie? Frauen taten Dinge mit Frauen, die wir nicht einmal uns vorstellen können und auch nicht wollen. Und Männer taten Dinge mit Männern, die ebenso schändlich sind. Und das passiert, wenn eine Gesellschaft Gottes Zorn auf sich gezogen hat. Gott lässt sie gehen und sie wandeln auf dem Weg der satanischen Lügen. Unsere eigene Regierung mit ihrer Gender Mainstreaming Agenda spielt den satanischen Lügen in die Hände. Sie strengt sich dabei sehr an. Und wofür strengt sie sich sehr an? Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland tut alles in ihrer Macht Stehende, um alle Unterschiede zwischen den Geschlechtern aufzuheben. Das ist nicht lediglich eine Frage von verfassungsrechtlicher Gleichstellungspolitik. Das ist eine Frage von satanischer Religion. Und die Homosexualität ist wegen der Androgynie der Kamerad des Feminismus. Keine Gesellschaft kann die um sich greifende Homosexualität überleben. Das Römische Reich hat es nicht überlebt. Wisst ihr was? Deutschland wird es auch nicht überleben. Das ganze System steuert direkt auf eine Falle zu, zerstört Gottes Ordnung für die Geschlechter, zerstört Familien, zerstört die Ehe, lästert Gott, lästert Christus und stellt die Schlange auf ein Podest. Satan ist dabei sehr erfolgreich. Der US-amerikanische Vizepräsident Al Gore hat ein Buch mit dem Titel Wege zum Gleichgewicht, ein Marshallplan für die Erde geschrieben. Und Peter Jones schreibt über dieses Buch, Zitat, Gores Engagement für die Umwelt ist ein Ausdruck seines Glaubens an den Zusammenhang zwischen allen Dingen, an den großen Wert aller religiösen Glaubensrichtungen und an seine Hoffnung, dass historische heidnische Göttinnenanbetung uns helfen wird, den Planeten und uns selbst zu retten. Zitat Ende. Es ist unvorstellbar, dass diese Leute sich Baptisten nennen. Nur mittlerweile schon, weil wir wissen, dass sich auch bei unseren Baptisten sehr viele Sachen eingeschlichen sind. Sie sind uneinsichtige Christen, die diesen höllischen Irrlehren zum Opfer fallen. Die Gemeinde bietet den Zerstörungen keinen Einhalt. Im Gegenteil, die Gemeinde hat sich ihr angeschlossen. Es gibt keine Zweifel daran, was die Rolle einer Frau ist. Es gibt keine Zweifel daran, was die Rolle eines Mannes ist. Was hat Gott für eine Frau gesehen? Vers 4, schaut in den Text. Ihr Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Das ist sehr eindeutig, oder? Ihr könnt euch viel Ärger einhandeln, wenn ihr so etwas andeutet. Wenn das sich jemand anhört hier, dann haben wir auch viel Ärger. Versucht einmal, euch in diese Kultur und Gesellschaft hineinzustellen und zu sagen, liebe Frauen, euch ist geboten, eure Ehemänner und Kinder zu lieben, häuslich zu sein und euren Mann unterzuordnen. Boah, wisst ihr, was da los ist? Dann werdet ihr erbarmungslos niedergeschrien, wenn nicht zerfetzt und zerkratzt. Ich weiß nicht, was alles passiert. Meine, ihr könnt euch jede Menge Ärger einhandeln, wenn ihr nur diesen Text vorlest, geschweige denn einen Kommentar dazu abgebt. Und ich bin echt gespannt, wenn unsere Botschaften rauskommen, wenn sie überhaupt jemand anhört, was sie auslösen werden. Nun, um das Ganze noch ein bisschen abzuschwächen, ich habe das, was ich heute früh gesagt habe, deshalb vorgetragen, damit ihr wisst, auf wessen Seite ihr steht, falls euch diese Worte verärgern. Gott hat seine Standards dargelegt. Sie stehen nicht zur Verhandlung. Und ich sage euch Folgendes. Wenn die Gemeinde in unserem Land nicht bald aufwacht und das Wort Gottes befolgt, dann geht die gesamte Gemeinde baden. Zumindest in Deutschland. Das Erfreuliche ist, wir müssen nicht zu Opfern von diesem Zeug werden. Ihr braucht keinen Masterabschluss oder Hochschulabschluss oder sonst oder Abitur haben, um euch darüber klar zu werden, was es bedeutet, euren Mann zu lieben, eure Kinder zu lieben und häuslich zu sein. Ich meine, wie schwer ist das zu begreifen? Übrigens, hier gibt es keine Einschränkungen, keine Vorbehalte, keine Fußnoten. Es ist einfach das, was da steht. Geht nach Hause, ordnet euch eurem Mann unter, bekommt Kinder, erzieht sie, gottesfürchtet, kümmert euch um euren Haushalt und darin sollen ältere Frauen die jüngeren Frauen anleiten, nicht nur mündlich, sondern auch durch ihr Leben. Es ist sehr deutlich, dass wir in Römer 1 leben. Was stimmt mit unserem Land nicht? Der Zorn Gottes ist es, der mit Deutschland nicht stimmt. Gott hat uns gehen lassen und wir fallen auf dem Weg steil ab. Und der Beweis dafür ist die Umkehr der Rollen der Geschlechter, über die Paulus in Römer 1, Vers 26 sprach. Leute, ihr müsst das wissen, ihr müsst das verstehen, womit ihr es hier zu tun habt. Und das ist Teil der Verantwortung als Hirten. Wir müssen euch darauf aufmerksam machen. Und in 2 Wochen möchte ich die spezifischen Details des Textes durchgehen. Die sind zwar nicht so schwer zu verstehen, aber ich möchte sie ein wenig ausführen, ja, und sie vielleicht in euren Kopf unauslöschlich machen. Also ihr Frauen, kommt wieder und bringt eure Männer auch mit, okay? Lass uns zusammen beten.